Das Bild haben viele von Ihnen wahrscheinlich gestern Abend in der Session zu Active Directory gesehen. Ich komme dann nachher nochmal mit einem Punkt drauf zu sprechen. Das ist was ziemlich Ähnliches. Das war im Mitte 2014 bei irgendeinem Super Bowl-Spiel auf einer Pressekonferenz im Juni. War das die Schlagzeile der Wirtschaftswoche online? Was hat das überhaupt mit unserem Thema zu tun? Naja, es geht darum, dass Handys geklaut werden, nicht um die Hardware zu haben, sondern um die Daten zu haben, um möglicherweise den Besitzer der Daten zu erpressen. Security ganz gut gemacht. Access by Permit Only, man kann es ja mal versuchen. Ist das alles gut? Kann man es besser machen? Sie machen es richtig besser, weil Sie sind hier. Ich darf mich kurz vorstellen, Dieter Rauscher, Dennis hat es angesprochen, bin Senior Consultant für das Bereich Enterprise Mobility, bin damit sehr viel bei Kunden unterwegs und ich möchte Ihnen in der nächsten Stunde einen Überblick geben über die Microsoft Enterprise Mobility Suite. Und überhaupt mal zuerst für die Grundlagen, warum ist das Thema überhaupt interessant? Warum sind Sie hier? Was sind die Herausforderungen, die wir heute haben? Weil Mobility macht jeder schon ewig, aber was für Probleme haben wir dabei? Schauen wir es uns einfach mal an. Bis vor kurzem sah es in einem typischen Unternehmen vermutlich so aus. Ich habe meinen Firmen-LAN, ich habe meine Server in-house, irgendwo im Keller stehen hoffentlich, gekühlt, ich habe die Klimaanlage, ich habe hier ein kleines Rechenzentrum, die meisten PCs sind in-house, ich habe meine Firewall und da draußen irgendwo ist das böse Internet. Vielleicht hatte ich schon mal irgendwo ein Smartphone und irgendjemand, vielleicht einer der Geschäftsführer, hatte schon mal irgendwo einen Laptop. Ist es heute immer noch so? Ich glaube nicht wirklich. In vielen Unternehmen wird es heute eher so aussehen. Ich habe zwar ein schönes Bürogebäude, aber viele Büros oder viele Schreibtische sind vielleicht zeitweise leer. Ich habe nur noch einen Server vielleicht im Haus stehen, weil vieles ist mittlerweile außerhalb. Ja, ich weiß, es trifft lange nicht für jedes Unternehmen zu, ganz klar. Man kann es nicht pauschalisieren, aber der Weg, der Drang, die Technik geht dahin, dass wir immer mehr Dienste nutzen, die außerhalb unserem eigenen Unternehmen sind. Der Mitarbeiter ist auch nicht mehr zwangsweise hier am Schreibtisch, sondern er sitzt vielleicht am Strand oder er ist irgendwo unterwegs mit seinem Laptop, mit seinem Smartphone, nutzt Dienste wie Amazon, Azure, CRM, OneDrive for Business, ist im Urlaub, ist auf Dienstreise, ist halt unterwegs. Sprich, er ist nicht mehr so wie früher im Unternehmensnetzwerk drin, wo alles wunderbar kontrolliert war. Ja, da mussten wir uns einfach nicht so viel Gedanken machen. Warum ist es so? Ich sehe das oft auch bei den Kunden, bei denen ich draußen unterwegs bin, dass sich der Arbeitsplatz an sich gewandelt hat. Oder best klassisches Beispiel bei mir. Meine Firmenzentrale oder der Unternehmensstandort ist in Gifhorn, das ist zwischen Hannover und Wolfsburg. Ja, ich bin aber vielleicht einmal im Monat bei uns im Büro. Ich habe gar keinen Schreibtisch dort. Ich sitze entweder bei mir im Homeoffice in Hannover oder ich bin beim Kunden unterwegs oder gerade wie heute hier. Das heißt, auch für mich selber ist das Thema Mobility ein ganz anderes, weil ich bin eigentlich hier nie innerhalb von unserem eigenen Unternehmensnetzwerk. Homeoffice ist ja ein wichtiger Punkt, der Trend geht dorthin. Die Niederlande, so sagt man, hat ein Recht auf Homeoffice. In Deutschland ist Homeoffice noch oftmals unverbreitet. Wer von Ihnen darf in der Firma darf Homeoffice nutzen? Oh, gut. Gut, das ist überdurchschnittlich viel zu dem, was ich sonst sehe, weil eigentlich höre ich auch immer so das Feedback, naja, ist der Bub nicht im Büro, dann arbeitet er nicht. Ja? Mitarbeiter heutzutage möchten öfters mit schicken Devices arbeiten und nicht irgendwo mit einem 5-Kilo-Laptop, den man früher mal hatte, oder mit einem etwas älteren Rechner, weil einfach irgendwie so das Arbeitsgefühl in vielen Unternehmen anders ist. Bei vielen Firmen ist mittlerweile auch der Punkt Bring Your Own Device oder Choose Your Own Device als Attraktivitätsfaktor gesetzt. Ich war vor 2 Wochen bei einem Kunden, 400 Mitarbeiter, hat die Unternehmensführung beschlossen, dass sie allen Mitarbeitern per Choose Your Own Device, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, was das genau bedeutet, ein vernünftiges Smartphone zur Verfügung zu stellen von der Firma, das die Mitarbeiter privat und geschäftlich nutzen können. Und was habe ich damit zu tun? Naja, sie wussten nicht genau, wie sie das miteinander vereinbaren können, wie sie das Regelwerk machen, was sie dazu alles brauchen, wie sie es technisch umsetzen, wie sie es auch nicht technisch umsetzen. Gibt es Vertriebsvereinbarungen, wer muss einbezogen werden? All diese ganzen Punkte zu berücksichtigen. Ich habe das gerade angesprochen, Bring Your Own Device, was ist das eigentlich? Und was gibt es für Alternativen? Bring Your Own Device ist eigentlich so der Fachbegriff dafür, wenn der Mitarbeiter sein privates Endgerät mitbringt, um in der Firma damit zu arbeiten. Was auch immer genau er dann damit macht, ist noch eine andere Sache. Das hängt dann auch hoffentlich von der Regelung ab, dass das Unternehmen trifft. Und sie sollten eine Regelung treffen. Komme ich gleich nochmal dazu, was ist da dann, was sonst passiert, wenn sie es nicht regeln. Choose Your Own Device ist eher so der Ansatz, dass die Firma beispielsweise einen Standardkatalog hat, wo 10 verschiedene Geräte gelistet sind und sich der Mitarbeiter vielleicht je nach Position oder je nach Arbeitsaufgabe ein Gerät raussucht, das seinen Bedürfnissen entspricht. Company Owned ist eigentlich so der klassische Ansatz. Hier hast du was, friss. Ganz wichtiger Punkt, keins dieser Konzepte ist ein Allheilmittel und passt für jede Firma, für jeden Zweck. Also man sollte auch nicht mit der Holzhammer-Methode hergehen und einfach sagen, okay, machen wir jetzt Bring Your Own Device, liebe Mitarbeiter, kümmert euch selber um eure Geräte. Das wird so nicht funktionieren. Wichtiger Punkt dabei ist, mit dem Mitarbeiter und nicht gegen ihn. Weil in dem Moment, wo Sie gegen den Mitarbeiter was machen, haben Sie mit dem Mitarbeiter nicht lange viel Spaß. Wenn wir das machen, egal welches dieser Modelle, gibt es irgendwas zu berücksichtigen? Oder können wir das einfach so sagen, okay, wir machen jetzt ab morgen das, irgendwas muss vorbereitet werden. Wir sollten uns zumindest mit diesen 3 Begriffen, mit diesen 3 Thematiken auseinandersetzen. Einmal Mobile Device Management. Die meisten haben ja heute innerhalb des Unternehmens bereits ein Management, um ihre normalen Windows-Clients oder auch Mac-Clients oder Linux-Clients, die sie haben, verwalten. Da sollte man dringendst auch die mobilen Endgeräte mit erfassen. Mobile Geräte können hier sein natürlich Smartphones, aber auch Tablets. Surface, das ist ein klassisches mobiles Device. Mobile Content Management. Da nehme ich auch immer gleich Mobile Information Management mit rein. Wir haben jetzt auf der einen Seite, wenn wir den ersten Block richtig gemacht haben, haben wir das Gerät verwaltet. Das reicht aber nicht wirklich, weil da habe ich das Gerät, aber ich habe ja auch noch Daten, mit denen der Mitarbeiter arbeitet. Die sollten wir auch vernünftig behandeln und schützen. Komme ich noch dazu. Und Mobile Application Management, klar, ich möchte dem Mitarbeiter auf seinen Endgeräten bestimmte Anwendungen zur Verfügung stellen, genauso wie es ja heute mit einem normalen Windows-Client macht. Da wird ein Adobe Reader verteilt, da wird eine Line-of-Business-Applikation verteilt. Genau das gleiche System machen wir ja mit mobilen Endgeräten auch. Warum sollten Sie sich mit dem ganzen Thema beschäftigen? Haben Sie schon mal was so ein SYOD gehört? Smuggle your own device, Schmuggel. Es gibt Studien, Studien sind natürlich immer sehr schön, die sagen, dass zum Teil bis zu 70-80% der in den Unternehmen Mitarbeitern ihre privaten Geräte heute eh schon drin haben, ohne dass es die Firma wirklich weiß. Es ist ja recht einfach. Wenn nichts geregelt ist, dann nehme ich mein privates Telefon, völlig ja egal, ob das jetzt ein iPhone, ein Windows-Phone oder ein Android ist, richte dort vielleicht meinen Firmen-Mail-Account ein. In den meisten Firmen geht das. Und somit habe ich schon die Unternehmensdaten auf meinem privaten Gerät, ohne dass es das Unternehmen weiß oder ohne dass es geregelt ist. Wissen können sie es, man muss einfach bei so einem Exchange mal eine Abfrage machen, ich muss mir die ganzen Exchange Active Sync Devices angucken, kann man mit einem PowerShell-Befehl machen, dann würde ich sehen, welche Geräte mal mit meinem Exchange-Server verbunden waren. Und als Arbeitgeber sollte man sowas regeln. Weil nur wer die Kontrolle hat, hat das Sagen. Wie viele von Ihnen so ungefähr fühlen sich da quasi angesprochen? Wer hat keine Regelung, aber es gibt private Geräte, die im Unternehmen drin sind? Recht wenig. Wissen es die anderen nicht oder haben sie alle ein richtiges System dahinter? Es ist immer wieder erschreckend. Ich war am Freitag in Köln, ging es auch in einem größeren Teil. Die wollen sich jetzt ein Konzept machen, weil sie halt festgestellt haben, von den 1200 Mitarbeitern haben etwa 90 ihr privates Gerät mit Exchange verbunden. Und da wollen sie jetzt mal langsam den Riegel vorschieben, um das sauber zu machen. Weil was ist das Problem daran immer? Ja, die Unternehmensdaten, die drauf sind, die E-Mails, die Kontaktdaten, die sind alle außerhalb des Einflussbereichs von der Firma. Die können abfließen und sie können es nicht mal verhindern. Das ist meistens unabsichtlich. Das ist vielleicht auch absichtlich im Mitarbeiter, der nicht mehr gewillt ist. Also das heißt, man sollte sich Gedanken drüber machen. Was hat das Ganze jetzt mit Microsoft zu tun? Microsoft hat natürlich auch erkannt, dass hier ein Bedarf ist, dann mit einer Lösung, um das Ganze ja, in einen sinnvollen Rahmen zu bringen. Und deswegen gibt es von Microsoft die Enterprise Mobility Suite. Suite ist ganz normal wieder wie immer der Begriff, eine Sammlung von verschiedenen Lösungen und in diesem Fall eher so eine Lizenzsammlung. Das heißt, ich habe in dieser Suite mehrere Bausteine, die mir in dem Bereich helfen, die ganzen Herausforderungen, die wir da haben, technisch umzusetzen. Das ist natürlich logischerweise eine technische Lösung. Sprich, Microsoft kann Sie da nicht wirklich unterstützen, was Sie mit einer Betriebsvereinbarung machen. Wie Sie mit dem Betriebsrat, Personalrat, Datenschutz und so weiter umgehen. Hier geht es darum, um eine technische Lösung zu finden, um den Mitarbeiter sinnvoll mobil arbeiten zu lassen. Ich habe das absichtlich so rum betont, es geht nicht darum eigentlich, den Mitarbeiter zu kastrieren, einzuschränken, sondern es geht darum, ihm einfach ein vernünftiges Werkzeug an die Hand zu geben, damit er das, was er machen kann, machen kann. Oder machen soll, machen kann, so rum. Weil man muss immer mit dem Mitarbeiter denken und nicht gegen ihn. Ja, aus was besteht die Enterprise Mobility Suite? EMS ist die gängige Abkürzung dazu. Wir haben einmal als Baustein Microsoft Intune. Das ist das Device and Application Management. Ich komme im Detail nachher drauf. Damit kann ich eben die ganzen Geräte verwalten. Richtlinien vergeben, ein Inventory dazu haben, also dass ich sehe, was habe ich überhaupt im Unternehmen, kann unterschiedliche Regeln einsetzen, habe ich nachher gleich eine Demo dabei. Zweiter Bestandteil der Enterprise Mobility Suite ist Azure Active Directory Premium. Wer war gestern in der letzten Session gestern Abend zu Azure Active Directory? Nur mal so die, das ist so gut die Hälfte. Okay. Azure Active Directory Premium ist
nicht
wirklich das, was viele denken, nämlich das Active Directory, das wir heute lokal haben, einfach 1:1 in die Cloud übertragen. Nein, das ist es nicht. Es ist zum Teil mehr, es ist zum Teil weniger. Komme ich aber auch noch mal ein bisschen drauf. Der dritte Baustein ist Microsoft Azure Rights Management. Da geht es darum, die Informationen, also quasi das Information Management zu betreiben, um Dokumente zu schützen, um Inhalt zu schützen. Auch da gibt es nachher ausführlicheren Baustein, deswegen möchte ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Und seit August, September, der vierte Baustein der Enterprise Mobility Suite ist Microsoft Advanced Threat Analytics. Das ist eine reine On-Premises-Lösung, um eine Früherkennung zu haben für möglicherweise oder mögliche Sicherheitslücken, Sicherheitsprobleme, Eindringversuche. Komme ich auch noch mal im Detail drauf. Fangen wir an mit Azure Active Directory. Was ist Azure Active Directory? Und warum fange ich mit Azure Active Directory an? Naja, das ist die Mutter des Ganzen. Sämtliche Microsoft Cloud-Dienste basieren auf Azure Active Directory. Sei es ein Office 365, sei es ein CRM, sei es ein Intune, ein Azure Rights Management. Ich brauche das Azure Active Directory als Grundlage, weil dort sind meine ganzen Benutzer, meine Identitäten. Weil das Azure AD kümmert sich um Identitäten. Und genau deswegen ist das eben die Grundlage. Kommen wir zurück auf das Eingangsbild. Ja, die gestern in der Session waren, wissen es. Die anderen, so ein kleiner Tipp, hier stehen Zugangsdaten zu irgendwelchen Services. Das ist ein Live-Bild, also ein Live-Capture von einer Fernsehübertragung. Das war, schon den Zeitraum vergessen. Der Fernsehsender hatte anschließend ein paar Probleme. Minimalst, genau. Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie jetzt um die Geschichte selber, sondern einfach darum, warum gibt es überhaupt die Notwendigkeit, Passwörter für, ich glaube, da war ein Twitter-Passwort oder ein Intranet-Passwort, warum muss man solche Passwörter überhaupt irgendwo an eine Pinnwand schreiben? Was ist der Bedarf dazu? Warum tue ich das? Ja, weil ich einen Benutzernamen und Kennwort habe. Jo, weil ich 2, 3, 4, 5 Benutzernamen und Kennwörter habe für die unterschiedlichsten Services. Das heißt, wir haben heute eine Vielzahl an Identitäten. Und bei der Vielzahl der Identitäten, ja, muss ich mir irgendwie behelfen und viele schreiben es halt irgendwo hin. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil dann vermuten lässt, dass wenn Sie es irgendwo aufschreiben, dass Sie nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Das heißt, das ist ja schon mal ein kleiner Schritt. Aber wenn natürlich die Passwörter dann irgendwo so öffentlich, das ist dann halt nicht so clever. Was können wir dazu tun? Für das ganze Passwortmanagement oder auch das Identitätsmanagement, wie gesagt, gibt es Azure. Und ich möchte Ihnen an einem kleinen Beispiel zeigen, wie man da vom Schutz der Identitäten etwas anders machen kann. Ich habe mitgebracht ein iOS-Device, in diesem Fall ein iPad. Und was ich jetzt machen möchte, ist ganz einfach, ich rufe eine Microsoft-Webseite auf, myapps.microsoft.com. Das ist ein Webportal, das in Azure Active Directory dazugehört, wo ich als Benutzer mir von meiner Firma zugewiesene Web-Applikationen in einem Portal haben kann und darauf zugreifen kann, ohne dass ich Benutzername und Passwort brauche. Warum ich jetzt das iPad hier drin habe, das sehen wir gleich. Ich gehe eben auf die Seite myapps.microsoft.com, melde mich mit meinen Unternehmensdaten an. Sie haben gesehen, ich habe lediglich, gut, das war jetzt im Browser gespeichert, aber ich habe lediglich die E-Mail-Adresse angegeben, noch kein Kennwort, das kommt erst jetzt. Und ich bin dann automatisch von der Microsoft-Seite umgeleitet worden auf ein ADFS. Hinter der Demo steckt ein virtuelles Unternehmen, das sein internes Active Directory per Active Directory Federation Services mit dem Azure Active Directory gekoppelt hat. Wir sehen hier oben an der URL fs für Federation Services.hutlab-com, so heißt unsere Domain. Das heißt, ich melde mich hier nicht mehr bei einem Microsoft-Dienst an, ich melde mich hier auch nicht gegenüber dem Azure Active Directory an, sondern ich melde mich gegenüber meinem lokalen AD an und auch nur dort wird das Passwort verifiziert. Sprich, in dieser Variante sind keine Passwortbestandteile des internen Benutzers in der Cloud. Was passiert jetzt? Hinter diesem Account ist eine Multifaktor-Authentifizierung. Und ich sehe hier am iPad, da habe ich die Azure Authenticator App dran. Ich muss jetzt hier was bestätigen, damit ich an der Webseite überhaupt weiterkomme. Und ich habe jetzt hier zugewiesen bekommen von meinem Unternehmen einfach mal zwei Anwendungen. Das können auch mehrere sein. Das können Software-as-a-Service-Anwendungen sein, wie jetzt hier zum Beispiel Twitter oder ein Skype. Es können aber genauso gut mit dem Azure Active Directory Application Proxy interne Anwendungen sein. Mein Intranet, mein internes SAP, mein internes CRM-System, you name it, alles, was irgendwie webbasiert ist, was in meinem internen lokalen Netzwerk ist, kann ich hier mit einbinden, ohne dass ich eine Firewall-Veröffentlichung von außen nach innen mache. Und ich kann gleichzeitig die Authentifizierung bei Azure AD nutzen. Das soll es als Überblick mal sein. Ich möchte hier nicht, kann hier nicht auf der Zeit nicht so wahnsinnig tief reingehen, aber einfach mal den Eindruck mitnehmen, sowas kann man machen. Ich kann interne Ressourcen nach außen veröffentlichen mit einer Authentifizierung draußen, die natürlich gegen meinen internen Benutzer geht. Was ist der große Vorteil? Naja, eine Microsoft hat eine ganz andere Bandbreite, was vielleicht Angriffsversuche auf die, auf das System geht. Und ich brauche auch die normale Bandbreite nicht mehr für mein eigenes Unternehmen, weil der Traffic ist ja schon gefiltert. Ich habe die ganze Authentifizierung nicht mehr. Und ich brauche keine hochkomplexen Firewall-Systeme, um meine interne Web-Anwendung außen zur Verfügung zu stellen. Ja, man muss sich darüber Gedanken machen, wie das funktioniert. Und man soll es nicht einfach mal schön so einsetzen. Und Firewalls an sich haben schon noch ihre Berechtigung. So ist es nicht. Wir reden ja von Mobilität. Was ich jetzt gezeigt habe, war ja nur am ganz normalen Windows-Rechner. Wenn ich auf dieses MyApps-Portal. Jo? Jo? Das ist ein Demo-Gerät. Sie können damit nichts anderes anfangen. Ich habe das MyApps-Portal auch auf einem iOS-Gerät drauf. Und ich kann hier jetzt über die Anwendung auf das Intranet zugreifen. Ja, ja. Oder ich kann auf mein internes SAP zugreifen. Wenn wir von einem mobilen Gerät reden. Gut. Was sind die Schlüsselfunktionen von Azure Active Directory Premium? Sonst noch, von dem, was ich angesprochen habe. Einmal habe ich ja die lokalen Accounts in Azure Active Directory reinsynchronisiert. Ich kann dort auch noch zusätzliche externe Accounts einbinden. Klassisches Szenario, wenn Sie Lieferanten haben, wenn Sie Dienstleister haben, Partner haben, die auf Services bei Ihnen zugreifen sollen, aber aus welchem Grund auch immer nicht im lokalen Active Directory einen Account haben können. Ja, solche Unternehmen gibt es. Beispielsweise, wenn ein AD-Account Geld kostet, interne Verrechnungssätze. Hatte ich auch Anfang des Jahres ein Unternehmen, die hatten einen bestimmten internen Verrechnungssatz für einen lokalen AD-Konto. Und da war der Azure AD-Konto war günstiger und es reichte aus für das, was die Mitarbeiter, die externe, hätten machen sollen. Multifaktor-Authentifizierung haben wir gesehen, Conditional Access, wunderbares Thema. Gibt es in zwei Facetten. Einmal Conditional Access für Exchange SharePoint und auch für andere Webanwendungen. Stellen Sie sich vor, Sie erlauben Ihren Mitarbeitern, dass Sie mit Ihrem privaten Gerät auf den Exchange-Server, also mit Ihr E-Mail-Profil, zugreifen können. Cool. Damit Sie das aber besser kontrollieren können, legen Sie eine Richtlinie drauf, dass nur Geräte, die der Mitarbeiter auch dem Intune enrollt, also anbindet, die dürfen darauf zugreifen. Das heißt, der Mitarbeiter gibt seine Credentials ein zu dem Exchange-Account, vielleicht auch, weil er sie irgendwo rausgelesen hat und denkt, hey, probier das jetzt einfach mal. Denkt sich, ach cool, jetzt habe ich endlich meine Firmen-E-Mails auf meinem Handy drauf. Ja, Pech gehabt. Also allererstens kriegt er eine E-Mail. Schön, dass du mit mir synchronisieren möchtest. Ich bin dein Exchange-Server. Bevor du das tust, musst du aber dich bei Intune anmelden und musst dein Device einem Device-Management unterziehen. Erst dann kommt der Mitarbeiter auf die E-Mails drauf oder in SharePoint. Können wir genauso gut auch machen, insbesondere mit Windows 10, mit dem Windows-Client. Wenn der auf interne Ressourcen zugreifen soll, aber extern ist, kann er mit einem Conditional Access über einen Web-Application-Proxy auf interne Ressourcen zugreifen, ohne dass es ein Domain-Mitglied ist. Stichwort Azure AD-Join. Application-Proxy habe ich gerade angesprochen. Identity Management, ich kann festlegen, dass ein Administrator nur für eine bestimmte Zeit ein Administrator ist und auch nur bestimmte Aufgaben machen darf. Das Auto-Enrollment in Windows, in Intune geht auch mit Windows 10. Ich habe eine Login-Protokollierung. Self-Services kann ich damit zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann meinen Benutzern ein Self-Service-Passwort-Reset-Portal zur Verfügung stellen, wenn sie ihr Passwort vergessen haben, dass sie nicht im Helpdesk anrufen müssen, sondern das nach vorheriger Registrierung und Konfiguration selber zurücksetzen können, nachdem es abgelaufen ist. Es wird in den vielen Firmen halt heute, ist es wirklich noch ein Anruf im Helpdesk, mein Passwort ist abgelaufen. MyApps haben wir gesehen und es gibt SDK, also man kann da sehr viel auch selber dran entwickeln. Microsoft Intune. Intune gibt es in zwei Arbeitsweisen. Einmal als reiner Webdienst und einmal in Verbindung mit einem SCCM. Als reinen Webdienst kann ich Windows Clients, also Windows 8, Windows 10 verwalten, Windows Tablets, ich kenne seit gestern ist angekündigt worden, Mac OS X verwalten. Ich kann Windows Phone, Android und iOS verwalten. Wenn ich über eine reine Web-Oberfläche, das heißt, ich brauche keine internen Server, ich brauche keine internen Agents. Es ist ein reiner Webdienst, der halt mit dem Azure Active Directory zusammenarbeitet. Zweite Ausprägung ist, ich habe einen SCCM-Server, System Center Configuration Manager. Weil ich den vielleicht eh schon habe, um meine ganzen Clients zu verwalten, da ist es dann nur noch ein Add-on, um die anderen Devices auch mit zu verwalten können. Da kann ich auch Linux mitverwalten. Wer Linux-Clients mitverwalten muss, das ist die einzige Chance dazu. Was kann ich mit Intune so Schönes machen? Ich möchte da wieder, ja, Sie kennen das Passwort, auf ein ganz kleines Demo, auf eine ganz kleine Demo eingehen. Um Ihnen nur mal ein, zwei Beispiele zu zeigen. Ich habe hier einmal einen Managed Browser. Ich muss als allererstes eine PIN eingeben. Die ist was? Wie lautet die? 4x1, richtig. Dann erst komme ich in den Browser rein und ich kann bestimmte Webseiten aufrufen oder kann sie auch nicht aufrufen. In dem Fall ist der Zugriff zum Beispiel auf WWN-TV ist blockiert. Ich kann ein Whitelisting oder ein Blacklisting machen damit. Ich habe da als Administrator, sehen wir gleich, die volle Möglichkeit zu kontrollieren, was er darf. Gleichzeitig kann ich, nehmen wir mal hier irgendeinen Text, ist jetzt nur als Beispiel gedacht, ich kopiere jetzt aus, vielleicht weil es auch mein Intranet ist, ich kopiere einen Text hier raus und gehe in den beispielsweise normalen Safari rein oder es hätte auch E-Mail oder irgendwas sein können und ich versuche jetzt hier, Sie sehen es, ich drücke hier drauf, die typische Lupe entsteht, aber es gibt kein Paste. Ich kann nicht einkopieren. Damit Sie sehen, dass es wirklich funktioniert, wenn ich einen Text eingebe, auswählen alles, aber einfügen fehlt. Ich kann damit Richtlinien setzen, dass innerhalb einer sogenannten Managed App kein Content rauskopiert werden darf. Warum ist das wichtig? Naja, um primär auch das unabsichtliche Kopieren von geschäftlichen Daten in private Anwendungen zu verhindern. Schauen wir uns ganz kurz das Intune-Portal an. Während das steckt ein Silverlight noch dahinter, es dauert manchmal ein, zwei Sekunden. Schauen wir uns noch mal ganz kurz am iOS-Device selber an. Wenn ich das Gerät in Intune enrolled ist, bekomme ich ein sogenanntes Company Portal. Das ist, man hat es gesehen, hier rechts, links oben, Unternehmensportal, diese App. Da sehe ich einmal ganz im unteren Bereich, welche Geräte mir als Benutzer zugeordnet sind. Und ich kann jetzt hier sehen, an einem iPhone 4S, das war jetzt am 11.11. zuletzt online. Ich könnte es hier auch zurücksetzen. Sprich, ich hab die Möglichkeit, ein Fernlöschen auf das Gerät, einen Fernlöschungsbefehl auf das Gerät zu setzen. Damit, falls ich es verloren habe, falls es mir geklaut wurde, zumindest eine Chance besteht, dass das Gerät zurückgesetzt wird. Warum betone ich darauf, dass eine Chance besteht? Naja, garantieren können wir es nicht, weil wenn das Ding keine Netzwerkverbindung hat, kein WLAN, kein UMTS oder sonst was, naja, dann kann das Löschbefehl ja auch nicht ankommen. Aber zumindest ich habe eine Chance. Gleichzeitig habe ich hier den Bereich Unternehmens-Apps. Das ist quasi der App-Store fürs Unternehmen. Und der Administrator meines Unternehmens hat mir hier jetzt eine ganze Menge Anwendungen vorgeschlagen, die ich nutzen könnte, ohne dass ich sie jetzt im öffentlichen App Store von iOS groß rumsuchen muss. Sie sind einfach auf einer Seite da, ich kann draufklicken und kann sie installieren. Das sieht in der Intune-Konsole, schauen wir es uns einfach mal ganz kurz im Blick an. Ich habe im Dashboard sehe ich zum Beispiel hier, dass in dem Account gibt es 4 Geräte, 2 iPhones, ein Windows-Device und ein iPad. Ein Windows-Update ist noch nicht genehmigt, weil hier werden auch Windows, ganz normale, quasi das, was der Bezos On-Premises macht, wird drin. Ich sehe, dass es irgendwo eine kritische Warnung, einen kritischen Vorfall irgendwo gibt, dass irgendein Update nicht eingespielt wurde, da könnte man jetzt weiter reingehen. Ist aber jetzt nicht Sinn dieser Session. Was ich jetzt machen möchte, ist einmal, ich gehe in die Apps rein. Wir haben es ja gerade auf dem iPad gesehen, dass mir eine ganze Menge Apps vorgeschlagen wurden und die werden hier konfiguriert. Ich habe in Intune die Möglichkeit, Anwendungen zu verteilen. Kann man das einigermaßen erkennen? Ups. Es gibt verschiedene Typen. Einmal, das hier sind, deswegen habe ich es ein bisschen drüber, verwaltete Apps, also Managed Apps. Das heißt, alle Apps, die als Managed klassifiziert sind, für die gilt ein besonderer Regelsatz, da wo dieses Copy and Paste zum Beispiel nicht geht. Und Ich kann damit auch ganz normale Windows-Apps verteilen für die Windows-Rechner und auch für die ganzen Mobile-Device-Plattformen. Also, nee, den brauchen wir nicht mehr. Ich kann in die Blick in die Richtlinien reinwerfen, was wir alles konfigurieren können. Am Beispiel von dem Managed Browser Beispiel können wir mal angucken. Da kann ich hier unten konfigurieren. Da sind zum Beispiel jetzt hier ist rein auf Whitelisting basiert. Das heißt, hier sind einfach drei Webseiten eingerichtet gewesen, die ich in diesem Browser, es gilt nicht für den Safari, es gilt nur für den Managed Browser, aber ich kann den Safari ausblenden, sodass ihn der Benutzer nicht nutzen könnte, wenn ich das möchte, einfach aufrufen darf. Oder wie gesagt, ich mache es mit einem Blacklisting, der darf alles aufrufen, bis auf ein paar bestimmte Webseiten. Ich kann oben, der oberste Eintrag ist Coop Wi-Fi, ich kann Wi-Fi-Profile auf die Geräte ausrollen, ich kann VPN-Profile auf die Geräte ausrollen, sodass sie der Benutzer nicht konfigurieren muss. Ich kann insbesondere bei einem iOS-Device ist es einfach oder auch bei einem Windows-Phone, ich kann es in den sogenannten Kiosk-Modus versetzen, dass nur eine oder bei Windows-Phone können es auch mehrere sein, bei iOS nur eine einzige Anwendung auf diesem Device überhaupt nur funktioniert. Deswegen Kiosk. Beispielsweise, wenn man einen Shop hat, kann nur den Browser oder nur irgendeine Demo-Anwendung auf dem iOS festlegen und dann gibt es auch nur diese App. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also wenn man selbst irgendwie Tastenkombination vorwärts, rückwärts, nee, man kommt einfach an keine andere Anwendung ran. Oder bei Windows Phone, von Microsoft immer gerne auch genommen als Referenz, ist die Lufthansa, die in einem Bereich ganz normale Windows Phones nimmt, die aber so runterbeschneidet, dass nur noch telefoniert und SMS verschickt werden kann. Warum? Könnten Sie auch ganz normale Nokia 6310 oder sowas nehmen? Nee, die sind damit verwaltet. Ja, das ist der Trick dabei. Die ganzen die Devices sind dann trotzdem in einem Management drin. Ich kann sie fernlöschen, ich sehe, wo sie sind, ich habe die ganzen Informationen drüber, aber sie können nicht viel damit machen. Über so eine Richtlinie kann ich auch Passwortrichtlinien versetzen. Schauen wir da noch ganz kurz rein. Dass zum Beispiel ein Kennwort erforderlich ist, wie der Kennworttyp ist, dass es ein komplexes sein muss, dass es nach einer bestimmten Zeit, also nach einer bestimmten Anzahl von Fehlversuchen, dass sich das Gerät einfach zurücksetzt. Das kann ich einfach fix vorkonfigurieren als Unternehmen. Für mich immer ein total, schlimmes Erlebnis ist, wenn ich in der Bahn sitze oder im Restaurant, im Flugzeug, überall, und man sieht, dass Leute ihre Smartphones aus der Tasche nehmen und direkt loslegen. Da fehlt irgendwas, weil wenn ich mein Smartphone aus der Tasche nehme, muss ich als allererstes eine PIN eingeben. Ansonsten kann niemand mit dem Gerät das anfangen. In meinem Fall auch noch eine sechsstellige PIN. Und wenn ich sie halt dreimal falsch eingibe, dann ist das Gerät gelöscht.
Würden Sie sagen, dass wenn eine SIM-PIN aktiviert ist, dass das dann besser ist, oder wenn man sie deaktiviert, dass man dann eher die Chance hat, das Gerät mal fertig zu löschen? Also
die Frage ist, ob eine SIM-PIN, also eine PIN für die SIM-Karte, sinnvoll ist, ausreichend ist, ob man sie abschalten soll oder nicht. Schwierige Frage. Ich habe bei manchen meiner Geräte die SIM-PIN abgeschaltet, damit das Gerät wunderbar hochstartet, hängt auch vom Gerät ab, dass es also nicht an der PIN-Eingabe hängen bleibt, wenn es mal neu startet.
Wenn es jemand klaut, könnte man es dann auch schneller wieder löschen?
Könnte man, ja. Das ist eine Abwägung, ob ich die SIM-PIN unterdrücke oder nicht. Ich habe sie, also an meinem Smartphone ist sie eingeschaltet, die SIM-PIN, einfach auch als Kostenbremse, falls mir jemand die SIM-Karte rausklaut. Es soll ja auch Leute geben, die Mobile-Devices klauen, um die SIM-Karte rauszunehmen, um dann, was weiß ich, 0900er Rufnummer oder sonst was anzurufen, um Geld zu verdienen. Naja, das verhindere ich zu einem großen Schritt natürlich, wenn ich eine SIM-PIN drauf habe. Ja. Unabhängig von der SIM-PIN, auf jeden Fall bitte eine Geräte-PIN. Ja. Und wenn man eine SIM-PIN überall im Unternehmen hat, dann bitte auch dafür sorgen, dass die PUC dazu griffbereit ist. Ja, also wahrscheinlich, gut, das braucht man, denke ich, niemandem erklären. Wenn Sie eine SIM-PIN zu oft falsch eingeben, ist die SIM-Karte gesperrt, dann brauchen Sie die PUC. Ja, bitte haben Sie die parat, weil der Anwender könnte sonst vielleicht ein bisschen auf Hochtouren kommen, weil er irgendwie telefonieren will, hat die PIN falsch eingegeben, kann sie nicht mehr zurücksetzen. Also das gehört mit ins Konzept rein. Das war so im Schnelldurchlauf, was wir mit Intune machen können. Gehen wir wieder zurück. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, ich will die Scheinwerfer blenden, deswegen muss ich die Hand. Ja, bitte.
Eine kurze Frage zu den Systemvoraussetzungen.
Ja.
Sie haben ja gesagt, das geht jetzt über das Webportal Azure AD. Wie ist das denn, wenn ich das jetzt über das System Center einsetze? Brauche ich dann trotzdem Azure AD oder kann ich das auch standalone betreiben? Wir gehen ins
Thema. Naja. Sie brauchen trotzdem einen Azure AD dazu, weil der Benutzer muss sich ja irgendwo anmelden. Und Intune fungiert dann nur dann, wenn ich den SCCM im Einsatz habe, fungiert Intune nur noch als Schnittstelle. Intune selber hat aber keine sichtbare Konfiguration mehr, aber es ist nach wie vor der Ansprechpartner. Weil das, man kann sich das auch so rum vorstellen, der SCCM füttert nur das Intune mit den Richtlinien und alles andere bleibt gleich. Weil vom Kommunikationsablauf, ich nehme mein Device, wenn ich das in Intune enrolle, völlig unabhängig zuerst mal davon, ob es ein Intune Standalone oder ein Intune kombiniert mit SCCM ist, je nach Applikation bei iOS nehme ich das Unternehmensportal, lade mir die App runter und gehe dadurch den Wizard durch oder bei Windows Phone gehe ich in die Einstellungen Unternehmensding hinzufügen und gebe dort dann meine Credentials ein und das sind im Idealfall dann die mit ADFS oder mit einem AAD Connect gesynkten Identitäten, aber es ist ein Azure AD Konto. Und von fortan spricht das mobile Device auch immer nur mit Intune. Es gibt keine direkte Kommunikation von dem Smartphone zum SCCM. Niemals. Gar nie nicht. Was insofern auch natürlich zu berücksichtigen ist oder auch nicht zu berücksichtigen ist, ich brauche wieder in meinem Firewall-System keinerlei eingehenden Regeln, um auf den SCCM zu kommen. Beantwortet das?
Ja.
Gestern Abend gab es einen Blog-Eintrag von Microsoft, den ich hier natürlich nicht vorenthalten möchte, wenn wir über Intune sprechen. Intune ist ein cloudbasierter Dienst, deswegen gibt es da ziemlich rasch immer monatlich, alle zwei Monate Updates in einer wesentlich höheren Frequenz, wie es on-premises war. Und es ist angekündigt worden eben gestern, dass man mit dem reinen Intune auch Mac OS X supporten kann. Wir können mittlerweile oder ab November, wenn es ausgerollt wird, diese Office-Apps, die Managed-Apps, verwalten, ohne dass das Gerät in Intune enrolled ist. Sehen Sie mir nach, das ist von gestern Abend. Ich habe es mir noch nicht im Detail angeguckt, wie das funktionieren soll. Aber ich wollte es einfach auch noch reingehen, der Vollständigkeit halber. Es passiert immer sehr, sehr viel in dem Bereich. Schauen wir uns den nächsten Block oder Bestandteil von der Enterprise Mobility Suite an. Azure Rights Management Service. Nehmen wir einen Benutzer, der heißt Andi. Andi möchte eine E-Mail verschicken an karl@domain.com. Andi ist aufgeregt. Was macht Andi? Er vertippt sich. Lassen wir es im guten Vertipper sein. Er vertippt sich nur im vorderen Bestandteil. Das heißt, es bleibt innerhalb der Firma. Wenn er sich im Domainnamen vertippt, könnte das schlechter sein, weil dann ist es ja auch ein ganz anderer Zielkunde. Und wenn da je nachdem, was für Informationen drin sind, ist es ziemlich doof. Aber gut, er hat sich jetzt halt nun mal vertippt. Er versucht, in Outlook gibt es ja noch diesen Button da, Nachricht zurückrufen. Ich kann Ihnen garantieren, 99% aller Fälle wird es scheitern. Also hat der falsche Empfänger hat die E-Mail. Das war die neueste Preisliste, die übermorgen erst live geht. Ziemlich doof. Anderes Beispiel, Andi schickt Susi eine E-Mail. Er ist schlau, er packt das Dokument in einen ZIP-File und macht das ZIP-File passwortgeschützt. Ah, das ist schon mal ein Schritt besser, aber noch lange nicht ausreichend. Oder dritter Fall, Andi hat kein mobiles Endgerät, möchte aber abends an der Preisliste noch arbeiten. Also schickt er sich an seinen privaten Rechner oder seinen privaten Gmail-Account zu Hause das Dokument. Wiederum die Preisliste, die erst morgen veröffentlicht wird. Ist das eine gute Idee? Ja, natürlich ist es eine gute Idee, weil er kann ja weiterarbeiten. Ja, wissen wir, wie es diesem E-Mail-Account geht, wie der Gesundheitszustand von dem E-Mail-Account ist? Nö. Wollen wir das als Unternehmen? Nö. Oder er legt die Preisliste in Dropbox oder in OneDrive rein oder in irgendeinen anderen Dienst, völlig unverschlüsselt. Kann man machen, ist aber nicht besonders gut. Was machen wir dagegen? Ja, wir setzen Reizmanagement-Services ein. Damit wird das Dokument selber geschützt. Ich kann es hier zum Beispiel einen Screenshot von Word. Ich kann innerhalb von Word gehe ich auf Datei, Dokument schützen, Zugriff einschränken und wenn natürlich alles im Backend konfiguriert wurde, habe ich hier schon mal gewisse Vorlagen, was mit dem Dokument passieren darf. Kommen wir gleich nochmal. Oder es gibt eine Sharing-App, ist eine ganz normale Windows-Anwendung, gibt es auch für die mobilen Plattformen. Damit kann ich jede Datei, auch eine AutoCAD-Datei oder ein ZIP oder ein JPEG, protecten. Das hier oben ist mein Absender, das hier ist mein Empfänger. Ich muss immer einen Empfänger angeben. Der Empfänger muss sich einmal, wenn er es noch nicht getan hat, gegenüber Azure AD kostenfrei als Empfänger registrieren. Dann wird halt die Identität abgefragt, ganz normales E-Mail-Challenge-Response-Verfahren. Sprich, er gibt seine E-Mail-Adresse an, er kriegt eine Bestätigungs-E-Mail, klickt auf den Link und damit ist die E-Mail-Adresse schon mal verifiziert. Das ist ja schon mal ein sehr hoher Schutz, dass der Inhaber der E-Mail auch nur der Inhaber der E-Mail-Adresse ist. Und dann kann ich jetzt hierher gehen und kann bei dem Dokument sagen, okay, sorry, ich als Empfänger darf das Dokument nur lesen, ich kann es bearbeiten, ich kann es auch drucken oder ich darf alles. Dann kann ich hier ein Ablaufdatum machen, dass das Dokument, das ich gerade rausgeschickt habe, nur bis zum 18.11. aufrufbar ist. Oder ich kann mich auch als Absender benachrichtigen lassen, wenn jemand anders versucht, das Dokument unberechtigt aufzumachen. Und ich kann aber auch nachträglich den Zugriff auf das Dokument wieder zurücknehmen. Warum kann ich ein Ablaufdatum setzen und warum kann ich das Dokument zurücksetzen? Ich habe es doch verschickt. Kann ich doch nicht mehr machen. Ja, klar. Jedes Mal, wenn ich als Empfänger das Dokument aufmache, das Word-Dokument beispielsweise, muss eine Online-Verbindung zum Reizmanagement-Service von Microsoft in Azure funktionieren und dann wird überprüft, ist noch alles gültig. Und wenn der natürlich von mir hier als Absender die Information gibt, nee, der darf das nicht mehr, dann kommen wir auch nicht mehr drauf. Ja, die Frage kommt, wie sieht es aus, wenn ich im Flugzeug sitze? Kann man auch regeln, dass also quasi Offline-Verfügbarkeit 5 Stunden oder sowas nach 5 Stunden nach dem letzten Zugriff, also da gibt es auch Möglichkeiten, an dieses Szenario ist gedacht worden. Was kann ich damit eben erreichen? Naja, nur der Empfänger der E-Mail kann sie auch aufmachen. Oder der die Credentials hat. Aber wer bitteschön außer mir hat die Credentials von meinem Account? Hoffentlich niemand. Die Rechteverwaltung, generischer nativer Schutz, sprich also alle Office-Applikationen können es innerhalb von Office, für alles andere brauche ich die App. Ich habe eine Zugriffsprotokollierung, das heißt, ich habe im Azure-Portal die Möglichkeit zu sehen, wann wer auf das Dokument zugegriffen hat. Ja, ich höre den Datenschützer schon schreien. Nein, das muss man natürlich vorher, also wenn man Reizmanagement einführt, mit dem Datenschützer einmal abklären. Das ist aber nicht zugedacht, um den Mitarbeiter zu überwachen, sondern es geht hier ja auch um den Schutz von Informationen. Und da möchte ich als Unternehmen schon wissen, wann wurde auf meine Informationen zugegriffen. Nachträgliche Sperren haben wir. Es gibt natürlich auch einen Super-User, so wie bei EFS. Also sprich, wenn ich als Absender das Unternehmen dann irgendwann verlasse, dann kommt schon noch jemand, der vorher definiert wurde, an die Dokumente ran, die von mir verschlüsselt wurde. Alles andere wäre auch ziemlich doof. Und auch hier gibt es natürlich wieder ein SDK. Ja. Ich kann unendlich viel Regelwerk hinsetzen. Ich kann es mit Exchange koppeln, ich kann es mit SharePoint koppeln, ich kann es mit dem File-Services koppeln. Ich kann zum Beispiel im SharePoint sagen, eine bestimmte SharePoint-Bibliothek, wenn von dort aus ein Dokument verschickt wird, wird es immer mit Vorlage XY als Reizmanagement versehen. Ich kann beim File-Server zum Beispiel sagen, dass wenn in einem bestimmten Ordner Dokumente mit bestimmten Merkmalen abgelegt werden, wie eine Kreditkartennummer oder Project Rot, wenn der Begriff in dem Dokument auftaucht, zack, automatisch wird ein Reizmanagement drauf verlegt. Kann ich bei Exchange genauso. Passt das? Ja.
Das heißt, es bedeutet aber, dass auf der Gegenstelle auch Microsoft-Produkte bei uns als Azure zum Einsatz kommen, mit OpenOffice oder was auch immer, kann ich das alles nicht mehr aufmachen.
Die Frage war, ob ich das nur als Empfänger auch nur mit Microsoft-Produkten aufmachen kann. Die Antwort ist jein. Die App gibt es für mehrere Betriebssysteme und es gibt auch ein Ökosystem von Third-Party-Produkten, die darauf aufsetzen können. Ich kann die Frage so nicht allgemein ja geht, aber OpenOffice habe ich selber nie probiert. Da muss ich passen. Keine weiteren Fragen? Schauen wir uns den letzten Baustein noch kurz an. Advanced Threat Analytics. Ist ziemlich neu in der Familie. Es ist ein reines Erkennungssystem, es ist kein Verhinderungssystem. Und es ist auch im Gegensatz zu allen anderen drei Bausteinen, die alles immer eine Cloud-Komponente beinhalten, es ist eine reine On-Premises-Lösung. Also es ist etwas, was Sie nur innerhalb von Ihrem Unternehmen installieren können. Da ist keinerlei Cloud-Bestandteil drin. Keinerlei. Was macht Advanced Threat Analytics? Ja. Schauen wir uns das Beispiel an. Die meisten von Ihnen haben eine Kreditkarte. Ich bin auch viel unterwegs, ich nutze sehr häufig eine Kreditkarte und je nach Kreditkarteninstitut gibt es manchmal Probleme, dass die Karte nicht mehr funktioniert oder dass sie auch mal zu viel funktioniert. Sprich, üblicherweise haben Kreditkartenunternehmen ein Monitoring-System dahinter. Wenn ich jede Woche bei der Aral-Tankstelle für 50 Euro tanke, alles wunderbar. Da wird die Kreditkartenfirma nie auf die Idee kommen, dass wenn ich jetzt halt einmal bei Shell tanke, dass es dann irgendwie Missbrauch ist. Wenn ich aber urplötzlich in, weiß ich nicht, ich will jetzt hier niemanden diskriminieren, in New York einen Flug für 10.000 Euro mit der Kreditkarte buche, da sollte wahrscheinlich die Kreditkartenfirma hellhörig werden. Das ist überhaupt nicht in meinem Profil drin. Das ist nicht üblich. Und sie sollte mich zumindest darüber benachrichtigen. Schlecht wäre es wahrscheinlich, wenn sie mich sofort sperrt, also wenn die Transaktion nicht durchgeführt werden kann. Es kann ja durchaus sein, dass sie das tun muss. Aber ich erwarte dann zumindest, dass sie sagt, ist das richtig? Warst du das? Oder auch bei Facebook habe ich dann das Login. Ja, je nachdem, wenn man sich auf einen neuen Rechner anmeldet oder auch auf einem, wo man schon länger nicht mehr war, kommt ja auch die Nachfrage, bist du das wirklich? Dann muss man es halt bestätigen. So ähnlich funktioniert Advanced Threat Analytics. Ich installiere in meinem Unternehmen zwei Server, drei, vier, kommt auf die Unternehmensgröße drauf an, die über Port Mirroring gegenüber dem Domain Controller den kompletten Traffic rund um den Domain Controller und die Event Logs auswerten. Dazu muss das Ding zuerst mal 3, 4, 5 Wochen im Einsatz sein, ohne dass was passiert, wo sich das Ding einfach mal anguckt. Okay, wie ist das übliche Anmeldeverhalten? Was für Rechner gibt es hier im System? Wie ist so der ganz normale Tagesablauf in diesem Unternehmen? Es geht nicht darum, herauszufinden, dass der Franz jeden Morgen um 7 kommt und die Bertha immer erst um 9. Nee, um das geht es nicht. Es geht darum festzustellen, wenn der Franz plötzlich um 22 Uhr von Singapur sich anmeldet, wenn er doch die letzten 5 Wochen jeden Morgen um, was habe ich gesagt, 7 Uhr in Frankfurt ist. Und sowas soll getriggert werden. Oder wenn Pass the Hash oder Man in the Middle, Pass the Ticket, lauter solche Angriffsmuster, wenn die erkannt werden, dann soll alarmiert werden. Es sieht zum Beispiel so aus. Es ist ein Screenshot aus der Konsole. Hier hat der Michael, meldet sich normalerweise immer an 2 Computern an und greift auch immer auf eine Ressource zu. Jetzt hat der urplötzlich, meldet er sich von 6 weiteren Rechnern an oder an 6 weiteren Rechner an, die auch gleichzeitig noch auf 5 weitere Ressourcen zugreifen. Also ein völlig unnormales Verhalten. Das wird protokolliert. Darauf wird der Administrator alarmiert und dann kann er sich selber entscheiden, ob, da jetzt, ob er was machen muss oder nicht. Advanced Threat Analytics verhindert nichts. ATA würde hier nichts blocken. Es würde alarmieren. Ich kann in ATA, die Frage kommt auch oft, ja, was kann ich denn alles konfigurieren? Ich kann in ATA die Lizenznummer eintippen. Ich kann meine Gateways angeben. Entschuldigung, Gateway brauche ich immer, für jeden Domain-Controller brauche ich ein Gateway, das ist ein eigener Server, der den Traffic mitprotokolliert und dann an den Verwaltungsserver quasi die Auswertung schickt. Den muss ich angeben, ich kann Zertifikate, die Kommunikation verläuft über zertifikatsbasiert, kann ich angeben und das war's dann. Ich kann nichts weiteres in den Erkennungs- und Alarmierungsalgorithmus eingreifen. Warum nicht? Ist es gut oder ist es schlecht? Manche wünschen sich natürlich, oh, ich möchte hier alles möglich konfigurieren. Nee, warum soll man das nicht machen?
Standardisiert.
Standardisiert, ja. Einfach um Angriffsmuster wegzunehmen. Wenn ich weiß, wie ATA funktioniert als Einbrecher, oh ja, was mache ich dann? Dafür sorgen, dass ich ein Muster hinlege, wo ATA nicht erkennt. Ja, es ist genauso, wenn ich irgendwo einbrechen will und weiß, wie die Alarmanlage auszuschalten ist, na, dann nutzt mir die Alarmanlage nichts. Das ist eben so der Sinn von ATA. Man kann einfach nichts dran konfigurieren. Fazit. Es gibt sehr viele technische Möglichkeiten. Ich habe jetzt einen wahnsinnigen schnellen Durchlauf gemacht über den ganzen Bereich. Ich könnte über jeden der einzelnen Punkte bestimmt einen ganzen Tag erzählen. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Gebiet, weil sehr wenig sich heute damit beschäftigen, also intensiv beschäftigen. Viele von den Unternehmen, in denen ich reinkomme, in denen ich reinsehe, sieht man halt, ja, da ist noch nicht wirklich viel vorhanden. Ja, wir haben da mal, also eigentlich darf niemand, ja, und wie verhindert ihr es? Ja, das ist so oftmals draußen. Es gibt auch einige, die ein komplett konkretes Konzept haben, wo es nur darum geht, zu schauen, passt das Konzept oder muss man hier irgendwo noch ein paar Schrauben drehen? Aber zumindest sehe ich den eindeutigen Trend hin, dass man sich damit beschäftigt. Und nachdem der Saal hier voll ist, zeigt mir das ja auch, dass Sie sich damit beschäftigen. Oder es gab keine spannendere Session. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe natürlich mal, dass Sie hier sind, weil Sie es interessiert. Was ich ein paar Mal schon angesprochen habe, für mich eigentlich immer ein Punkt, den ich immer gebetsmühlenartig wiederhole, bis es auch den Zuhörern immer zu den Ohren rauskommt, bitte immer macht sowas mit dem Benutzer und nicht gegen ihn. Wenn ihr dem Benutzer zu viel wegnehmt, wenn er ihn zu viel beschränkt einschneidet, er findet Wege, um es zu umgehen. Nicht, weil er mutwillig was machen will, sondern weil er einfach arbeiten will. Beispiel aus meinen paar Jahren. Ich war einmal in einem Unternehmen, da gab es keine Möglichkeit, Files größer 50 MB firmenintern irgendjemandem bereitzustellen. Weil auf dem SharePoint ein Limit drauf war, keine Datei kann größer als 50 MB sein. ist so. Naja, wir haben öfters mal einen Webcast gemacht, der dann aufgezeichnet wurde, Stunde, zwei, dann hat der halt mal 200 MB oder 150 MB. Den möchte ich aber intern meinen Kollegen oder meinen Teamkollegen zur Verfügung stellen. Was soll ich denn anders machen, als den irgendwo hinpacken und den Link verschicken, wenn mir meine interne IT da keine Möglichkeit gibt? Ja, dann packt man das als Mitarbeiter halt in sein privates OneDrive oder in die Dropbox oder sonst wohin und verschickt den Link. Weil er möchte ja, dass die anderen das nutzen, also ist er auch im guten Glauben, er macht das alles richtig, aber in dem Moment habe ich als Unternehmen keinerlei Kontrolle mehr über meine Daten. Und das ist doof. Und auch nochmal, bring your own device, was viele als lukrativ sehen, weil gerade als Unternehmen, oh, muss ich mir nicht mehr um den Einkauf kümmern, spare ich Kohle ohne Ende? Nee, es ist keine Lösung für alle Probleme. Wenn Sie mehr über die Technik wissen wollen, mein Kollege Peter Nowak ganz hinten und ich haben im Februar für Microsoft beispielsweise einen MVA-Kurs. Wer kennt die Microsoft Virtual Academy nicht? Gut, ist ein kostenfreies Angebot von Microsoft. Da gibt es überwiegend Videos zu technischen Themen, zu allem, was es irgendwie rund um den ganzen Bereich gibt, Trainings, Schulungen, Informationen und. Und wir haben ja auch einen sehr kurzen Link dazu, wenn man sich merken kann. Sie kriegen ja auch die Slides, da ist die Folie auch nochmal drin. Da gehen wir in den, ich glaube insgesamt 6 Stunden sind das, in einzelnen Modulen einfach in die ganze Konfiguration, das was jetzt im Schnelldurchlauf war, etwas intensiver rein. Jo, dann noch eine Bitte, Session bewerten. Sie haben es in der App oder sonst wie. Wenn Sie keine 9 Sterne für die Session geben, dann war das eine .NET-Session. Wenn es 9 Sterne waren, Dieter Rauscher, wir waren bei Enterprise Mobility. Nochmal auch Kontaktmöglichkeiten. Gibt es sonst noch Fragen? Ich weiß nicht, wir haben 1 Minute überzogen. Na gut, mit den Fragen wird es dann ein bisschen schwieriger, aber ich bin noch ein Weilchen da, ich bin draußen. Wenn Sie Fragen haben, entweder jetzt gleich los oder ansonsten. Vielen Dank und schönen letzten Tag hier.